Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Wir begrüßen jetzt ganz herzlich bei uns Jonas Hector.
Die erste und vielleicht spannendste Frage nach 11 Jahren Profi-Dasein: Was macht die Gartenarbeit?
Ja, das lief jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe mir einen Plan gemacht für nach Mai, also nach der abgelaufenen Saison. Habe den relativ schnell abgearbeitet und war dann relativ schnell auch in der Lage, andere Sachen zu tätigen. Und dann war ich eigentlich mit dem Garten recht zufrieden.
Andere Sachen heißt, wir sehen es hier, du hast dich genauso wie wir in den Podcast-Markt gestürzt. Hartes Business, vielleicht sogar härter als Bundesliga, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, so eine Live-Tour zu machen, das ist viel Arbeit und wir hatten gestern in Dortmund eine schöne erste Erfahrung, hier eine wunderschöne zweite Erfahrung. Du machst das Ganze mit Fabian Köster, wer ihn nicht kennt, ein sehr bekannter, ein sehr guter Reporter von der Heute-Show. Markus Söder ist sein bester Freund und ihr habt den schönen Namen für euren Podcast Schlagfertig. Erzähl doch mal kurz, Jonas, wie kam es zu diesem Projekt?
Ja, eigentlich über Bekannte einer Produktionsfirma, die das Ganze auch produziert oder mitproduziert. Die hatten die Idee, dass, also sie kannten Fabi von einem Dreh und mich kannten sie über den FC, weil sie die letzten Jahre für den FC tätig waren und ja, hatten wirklich die Idee oder die Vision, dass das passen könnte, haben beide angesprochen, wir haben uns mal getroffen, hatten auch das Gefühl, das könnte funktionieren. Und dann sind wir das Projekt angegangen.
Ich habe reingehört, klingt wirklich sehr spannend, weil ja auch irgendwie zwei unterschiedliche Berufswelten aufeinander prallen. Wobei in deinem Fall, du bist ja jetzt gerade Podcaster, Gärtner, also du Privatier, ja. Aber wie ist es für dich, auch während deiner aktiven Zeit hast du ja oft über den Tellerrand Fußballstadion auch hinausgeschaut, dich jetzt in einem Podcast einfach auch mal über andere Themen öffentlich zu äußern?
Ja, das ist noch so ein Punkt, wo ich mir noch nicht einig bin mit mir selbst. Was soll ich denn sagen? Was kann ich sagen? Und das wird sich, glaube ich, die nächsten Wochen noch so ein bisschen rausstellen, wie ich das Ganze angehen werde. Also das weiß ich selbst noch nicht. Da bin ich noch sehr zurückhaltend, glaube ich zumindest. Das ist zumindest mein Gefühl. Da ist der Fabi aufgrund seiner Vita und seines Berufsfeldes auch ein bisschen Forscher. Deswegen ja auch der Titel Schlagfertig. Oder Schlag und fertig, wie man es auch will. Das merkt man, glaube ich, hier und da auch, dass er auf jede Situation eigentlich den passenden Spruch hat. Und ja, da muss ich mir noch ein bisschen was abgucken.
Wie alt ist Fabian Köster, wenn ich fragen darf? Ich finde, er sieht ja auf jedem Foto aus wie 12. Der ist aber unser Alter, oder? Also so Mitte, Ende 30?
Er ist ein bisschen jünger als ich auf jeden Fall. Ja, okay. Er ist ja Ende 20, ich weiß jetzt auch gar nicht genau. Ende 20 müsste er sein.
Okay. Übrigens, liebe Grüße, deine Frau, es schmeckt wirklich sensationell. Ich esse jetzt hier nebenbei, das Stück Kuchen, das ist super. Vielen Dank.
Richtig aus. Jonas, so ganz ohne Fußball geht natürlich nicht, vor allem in so einer fußballverrückten Stadt wie Köln. Du spielst in der legendären bunten Liga. Ich habe in Köln studiert und ich habe bei den Fußballfreunden gezockt. Auch so eine legendäre Truppe gewesen, aber für die bunte Liga hat es nie gereicht.
Warum das denn?
Es war immer nur das Soccer-Center-Accounts, also wirklich kurzer Halbboden. Und
das Trikot sieht aus wie das Inter-Miami-Messi-Trikot, ne? So ein bisschen, finde ich, oder? Ist es nicht auch so hellrosa mit so dunklen...
Ich glaube, da hat man sich dran orientiert.
Aber sind die Abläufe andere? Machst du dich überhaupt wahr? Oder ist es so, dass du kriegst du viel Trash-Talk, gerade weil du irgendwie der ehemalige Profi bist? Oder wirst du mehr vom Gegner umarmt, weil du Jonas Hector bist? Wie ist so?
Ne, das ist eigentlich bisher gar kein Thema. Also es ist weder Trash-Talk noch anderweitig. Da ist jetzt keiner, der überhart in Zweikämpfe reingeht. Deswegen habe ich mir das ja auch ausgesucht. Weil ich mir das genauso vorgestellt habe, wie es dann ist. Klar hat man in der einen oder anderen Mannschaft mal einen drin, der einen sterbenden Schwan spielt oder sich ein bisschen aufspielt. Das nervt mich dann auch.
Wie hast du dir das Team ausgesucht? War das einfach, weil da deine Kumpels gespielt haben oder weil die am meisten Ablöse bezahlt haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, ich habe mir die Taschen voll gemacht, da bin ich eben zu OPEC. Also die haben wirklich die Schatulle aufgemacht. Und ja, das war immer schon mein Ziel, so viel Geld wie möglich zu haben. Und ja, da habe ich mich auch nach der Karriere drauf fokussiert.
Deswegen jetzt auch der Podcast.
Deswegen
ist der Podcast
auch cool. Da macht ihr auch Millionen,
haben wir gehört. Ja, das Podcast-Business,
ich würde dir sagen, das lohnt sich.
Das floriert.
Ja. Mit 190 Folgen und, ich sag mal so,
keine 190 Euro.
Es kommt ja immer drauf an, wen man sich aussucht.
Ja, okay.
Es hat drei Leute gleichzeitig beleidigt.
Ja,
gut. Ja, das fängt gut an durch das aus.
Ja.
Ich glaube, ihr habt nicht angeguckt.
Ja, ich habe es auch gespürt, ja, weil ich den Kuchen gegessen habe.
Aber Jonas, also jeder, der es gespürt hat, der fühlt sich auch angesprochen. Jetzt haben wir ja schon mehrfach erwähnt und auch letztes Jahr erlebt. Ich habe hier selber lange gewohnt, studiert. Köln ist fußballverrückt. Man macht immer so gerne die Witze. Europapokal, wenn es mal gut läuft. Die Stadt hat viel gelitten, aber auch viel gefeiert mit dem FC. Wie ist es für dich als Vereinslegende, wenn du jetzt durch die Stadt läufst? Gibt es eine andere Wahrnehmung deinerseits? Ist es so wie immer oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, aktuell bekomme ich oft den Spruch, dass ich bitte wieder spielen sollte. Das hat sich schon geändert seit dem Sommer.
Aber
ja, also ich habe schon die letzten Monate auch viel Zuspruch zu spüren bekommen, dass sie gut fanden, was ich die letzten Jahre für den FC geleistet habe. Wirklich Dankeschön und ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, das man dann erfährt. Und ja, wie gesagt, jetzt hat sich das ein bisschen gedreht und da ist eine gewisse Sehnsucht bei dem einen oder anderen da, dass ich dann doch bitte nochmal spielen sollte. Aber
was ist dir denn diese Routine einfach nach so vielen Jahren als Profi, dass man einfach mal von einem Tag auf den anderen eben nicht mehr morgens aufsteht und weiß, man geht dahin oder nicht das Gefühl hat, dass da 50.000 auf einen warten?
Bis jetzt nicht.
Dann kommt das auch nicht mehr, oder? Also
ich hätte gedacht, ich hoffe nicht. Ich hoffe,
ja, okay.
Also, es wäre ja schlimm, wenn es jetzt noch kommen würde. Aber ich habe eigentlich jetzt alles erlebt, was mich irgendwie davon abhalten konnte, Spiele im Stadion zu betrachten. Ich war schon am Trainingsgelände, habe die Jungs mal besucht, habe das ein oder andere Spiel auch von der U21 gesehen. Klar frage ich mich dann hier und da mal, könntest du das jetzt vorstellen? Wäre das jetzt was für dich? Aber bis jetzt war die Antwort immer nein. Und deswegen, ja, war das bisher auf jeden Fall die richtige Entscheidung meinerseits.
Das Bananenbrot ist übrigens wirklich fantastisch. Das heute Morgen war auch gut, aber das ist besser.
Ich wollte es gerade sagen.
Jonas, wir wollen ja mit dir heute auch gemeinsam deine Karriere, die 11 Profijahre, die du hattest, beleuchten. Und in der Regel fangen wir bei Nachholspiel in Legendenfolgen dann immer ganz am Anfang an, also beim Jugendverein. Das ist bei dir der SV Auersmacher. Was schießt dir sofort in den Kopf, wenn du an deine Jugendzeit denkst?
Ich glaube, wer auf dem Dorf groß geworden ist, ja, der kann sich das genauso vorstellen, wie es dann auch bei mir war. Also, kleiner Verein, man kickt mit den Freunden über die ganze Jugend bis hin in den aktiven Bereich und im aktiven Bereich ist es genauso weitergegangen. Man ist eben mit den Jungs aus dem Dorf unterwegs oder aus der Region oder aus der Gemeinde, nicht Region, das ist schon viel zu hoch gegriffen, also eher Gemeinde oder Dorf. Und ja, muss sich dann eben nicht den kritischen Fragen der Journalie stellen, sondern den alteingesessenen Ortsfußballern.
Wäre aber auch cool, oder, wenn das dann als Profi noch so wäre, wenn da dann einfach statt ein Reporter dann einfach so drei, vier so alteingesessene so über die Bande lehnen würden und dann nochmal so eine Frage stellen würden. Ja. Wären nicht immer die schlechteren Fragen.
Nee, auf gar keinen Fall, aber wenn ein Bierchen dabei ist, dann kriegt man auch die abgewiegelt.
Es stand da auch jetzt, glaube ich, im Raum, dass du noch mal für die alten Herren spielst, richtig?
Ich habe auf jeden Fall die Erlaubnis und die Gastspielerlaubnis. Ich bin angemeldet und wenn es zeitlich passt, dann würde ich es gerne auch umsetzen.
Aber ich habe in eurem Podcast gehört, am vergangenen Montag war das Spiel ursprünglich angesetzt. Der Gegner hat abgesagt, Gründe egal. Und es gibt jetzt ein Nachholspiel.
Termin ist schon, glaube ich, noch nicht ganz fix, aber ins Auge gefasst. Ja, Ende Oktober. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Meine Frau muss natürlich das okay geben. Und dann würde ich eine Reise ins Saarland antreten.
Was ist das dann? Ist das dann ein Kreis?
Das ist im Endeffekt der Pokal. Die haben den Pokalmodus jetzt geändert, dass man eine kurze Liga spielt, hin- und rückspiel mit vier Mannschaften und dann kommt man auf Saarland-Ebene.
Ja, das erste Nachholspiel hast du ja heute schon mal wahrgenommen. Das ist bisher läuft es ja auch ganz gut. Wir stellen sehr viele Anfragen als Podcast, was Gäste angeht, und auf sehr viele Antworten warten wir bis heute.
Ohne Namen zu nennen.
Ohne Namen zu nennen. Wir haben auch deinen Heimatverein angeschrieben. Und ich glaube, innerhalb von einem Tag gab es sofort eine Rückmeldung. Und das war total süß, weil erstmal die Freude sehr groß war, dass wir heute Abend hier mit dir den Abend verbringen dürfen. Und wir haben gefragt, hättet ihr Lust, uns eine Grußbotschaft zu schicken für Jonas? Und es gab eine sehr, sehr schöne Einsendung.
Hallo Jonas, viele Grüße aus Auersmacher von Silvia. Ich hoffe, du kennst mich noch. Ich möchte doch nur eine Kleinigkeit erzählen von dir, von deiner Karriere, wie du angefangen hast, dort Fußball zu spielen mit deinem großen Bruder. Hast du immer auf den Platz gehupt und hast kleine Sandbrüher gebaut, weil du am Fußball noch kein Interesse gehabt hast. Aber dass du es dann nur doch so weit geschafft hast, das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute noch für deinen weiteren Lebensweg.
Ja, ganz lieben Dank an Silvia Dressel. Silvia Dressel war deine Trainerin in der F-Jugend, richtig?
Ja, noch kleiner, also Mini-F-Bambinis.
Ich habe jetzt eben gerade von Michael Reschke ja gehört, dass er der quasi Entdecker von Joshua Kimmich ist. Ist sie dann die Entdeckerin von Jonas Hector?
Ja, wenn du das Bild genau betrachtest, dann siehst du mich als
Torwart. Also, oh!
Ja. Kann man darüber streiten?
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, okay. Wie lange hast du Tor gespielt?
Ich glaube, ein Spiel.
Vielleicht kommt es da noch zum Comeback.
So schlecht würde ich mir es nicht einschätzen, aber ja, das hat mich dann doch eher schnell ins Feld gezogen. Oder sie hat es dann auch schnell gesehen. Aber es war ein strenges Regiment auf jeden Fall in der Zeit. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich glaube, jeder, der unter ihr angefangen hat, Fußball zu spielen, der weiß das. Aber ich glaube, es sind viele dran geblieben. Und wenn man so die Truppe so betrachtet, dann hat im Endeffekt, haben es viele wirklich lange im Verein auch, sogar bis in die erste Mannschaft geschafft. Also ein guter Grundstein wurde gelegt.
Du hast es dann letztlich 2012 in die erste Mannschaft des FC geschafft. Und wenn man sich deine Vita so anschaut, im Vergleich zu heute, es gibt Nachwuchsleistungszentren, es gibt Fußballinternate, es gibt U-Mannschaften, U17 bis U23. Viele fangen in der U12 schon an. Das hast du alles nicht gemacht, sondern auf einmal warst du Profi, so gefühlt. Wie kann man sich das erklären?
Keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall Glück in den Situationen, als meine Wechsel vonstatten ging. Also der FC wollte mich 2010 in die zweite Mannschaft holen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert und mit dem Abstieg zwei Jahre später wurde mir dann irgendwie so ein bisschen die Tür geöffnet und das war wirklich so ein Glücksfall, dass der FC eigentlich abgestiegen ist für uns junge Spieler, die dann die Chance hatten, sich im Kader von den Profis zu etablieren.
Wir sehen hier Holger Stanislawski, der Trainer, unter dem du dein Profidebüt gefeiert hast. Du hast im Endeffekt in 11 Profijahren 9 Trainer erlebt. Wir haben in der Recherche uns schon die Frage gestellt, reden wir heute vom FC oder vom HSV? Aber welche Beziehung hast du zu ihm speziell? Weil sicherlich dieser Schritt zum Profi ist ja wahrscheinlich, egal ob man diese Ausbildung hat oder nicht, ein ganz herausfordernder und besonderer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in jeder Situation, gerade bei den Trainerwechseln, da braucht man eben auch jemanden, der auf dich baut. Das kennen ja viele. Es gibt einen Trainerwechsel, der Spieler verschwindet von der Bildfläche. Genauso das andere Szenario. Es kommt ein Trainer, der gräbt einen aus, der eigentlich seit 2 Jahren gar nicht mehr zum Kader gehört hat. Und genauso war es bei mir auch. Ich war da froh. Also ich habe mich natürlich auch reingehängt im Training und wollte mich anbieten und hatte dann jemanden, der gesagt hat, ich kann den Jungen reinwerfen und ich werfe den auch rein. Und da war ich dankbar für.
Zwei Sachen. Erstmal, wie genial ist es eigentlich, dass da Rewe der Sponsor ist und Holger Stanislawski heute den Rewe leitet? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Und zweitens, hattest du, Hans hat es gerade gesagt, 9 Trainer. Gab es oder gibt es einen Lieblingstrainer?
Nein, es gibt natürlich auch auf Spielerseiten, genauso wie es Trainer gibt, die lieber den einen oder den anderen Spieler haben, gibt es auch Spieler, die den einen oder anderen Trainer lieber haben als den anderen. Das steht außer Frage und das gab es bei mir in der Karriere auch.
Aber hast du irgendwann das Gefühl gehabt, ich meine,
du bist jetzt über der zweiten
Mal. Ich versuch's jetzt nochmal anders, ja. Ich versuche jetzt auf den Rewe einzugehen. Nein, aber ich meine, als junger Spieler, wenn du da hinkommst, ist ja klar, du musst wahnsinnig viel zeigen, dass du überhaupt in die erste Mannschaft kommst. Irgendwann hast du den großen Namen gehabt beim FC und eigentlich bewusst, selbst wenn du vielleicht nicht in absoluter Topform bist, dich nimmt keiner mehr raus. Wann war das ungefähr? Wann in den 11 Jahren hattest du das Gefühl, jetzt kann mir eigentlich nicht mehr so viel passieren?
Das Gefühl hatte ich eigentlich in dem Sinne nicht, dass ich nicht gesagt habe, ich lege mich jetzt auf die faule Haut und das kann mich ja eh keiner aus der Mannschaft nehmen. Also ich habe schon versucht, tagtäglich im Training Gas zu geben. Und deswegen hat sich das Gefühl gar nicht so aufgebaut. Wir haben eben von Michael Reschke gehört, Joshua Kimmich hatte vor jedem Training die Hosen voll bei Pep Guardiola. Es gibt ja Trainerpersönlichkeiten, die eine gewisse Aura haben, die eine gewisse Dominanz ausstrahlen. Gibt ja auch Steffen Baumgart. Und ich sag mal so, eure erste Begegnung, du wirktest sehr unbeeindruckt. Und diese Begegnung hat er in dem Podcast einfach mal Lucken mal zum Besten gegeben und da hören wir mal rein.
Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wie ich mein erstes Gespräch mit ihm hatte. Das ist so ein bisschen so was ihn so auszeichnet aus meiner Sicht. Als ich Trainer geworden bin, habe ich mit ihm das Gespräch gesucht und dann dreht er sich um zu mir und sagt, Trainer, ist eigentlich egal, was du erzählst. Ich mache hier meine 2 Jahre zu Ende. Mach mal dein Ding und dann ist gut. So, und habe ich gedacht, okay. Eigentlich wollte ich nur Hallo sagen und freue mich, mit dir arbeiten zu dürfen. Das waren erst so meine Sätze. Aber das zeigt ihn eigentlich in dieser Gedankenwelt, auch was Fußball angeht. Und er war ein richtiger Kapitän. Und das verkennen viele. Er war ein richtiger Kapitän, weil er einfach in allem vorangegangen ist. Du konntest dich jederzeit mit ihm auseinandersetzen. Er ist leistungsmäßig nach vorne gegangen. Er hat die Jungs gepusht. Jonas ist jemand, der sich unterhält. Der mag nur nicht mit jedem von jedem gerne hören, was ihm andere erzählen, was man kann und was man nicht kann.
Eine ganz schöne, also ich finde den Satz, er unterhält sich gern, nur nicht mit jedem.
Also, ich finde es ja schön, dass du heute hergekommen bist.
Find ich sehr gut. Magst du uns was erzählen, wie dein Verhältnis zu Steffen Baumgart war?
Gut.
Gut.
Er mag sich unterhalten, nur nicht mit jedem. Probiert jedes doch mal.
Nein, Quatsch. Nein, ich glaube, wir hatten relativ schnell die Ebene gefunden, wo wir beide wussten, wie wir miteinander umzugehen haben. Und daher sind die 2 Jahre wirklich, wirklich gut abgelaufen. Also ich war ja auch ein bisschen länger in dem Club und ich glaube, er wusste auch, klar, der kennt die ein oder andere Situation. Und dann hat man sich in der einen oder anderen Situation auch ausgetauscht. Nicht, dass ich jetzt den Weg vorgegeben habe. Ich glaube, da was kriegt man ja auch so mit, da ist Steffen Baumgart auch sehr starrsinnig manchmal. Aber ja, ich glaube, er hat ein gutes Verhältnis und das hat immer noch Bestand.
Hat er irgendwie probiert, dich zu überreden, will ich jetzt nicht sagen, aber zu überzeugen, als du ihm gesagt hast, Trainer, ich habe mir überlegt, ich höre auf am Ende der Saison?
Nee. Und wem hast du es denn als erstes gesagt im Verein?
Ja, dem Trainer. Wie bereitet man sich auch so einen Abschied vor? Es gibt die wirklich tollen Bilder aus der Vereinsdoku von dir und Timo Horn. Am letzten Spieltag, ihr sitzt beide in der Kabine, du bist den Tränen nah, er kommt mit dem Kölsch rein, um die Tränen zu trösten. Kann man das mental überhaupt in irgendeinen Ablaufplan schubsen, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich ja, dass ich aufhöre und dass es emotional wird? Oder wie war das so vom Gefühlschaos? Ja, man weiß ja, was kommt, so im Groben, aber da waren doch 1-2 Sachen, die mich überrascht haben und deswegen saß ich dann auch im Endeffekt in der Kabine und musste die ein oder andere Träne verdrücken. Aber im Grunde habe ich mich trotzdem auf den Tag gefreut, also auf den ganzen Ablauf, auch was danach passiert ist, weil ich ja wusste oder die Entscheidung bewusst getroffen habe, die wurde mir ja nicht abgenommen, sondern die habe ich für mich getroffen und deswegen habe ich mich darauf gefreut und da das ein oder andere passiert ist oder dann auch nach dem Spiel passiert ist, wirklich, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe, ist es dann so ein bisschen aus mir rausgebrochen. Wie hat so die Abschlussfeier ausgesehen? Also gibt es da Anekdoten, die du irgendwo in einen Schrank verpackt hast und nicht mehr rausholst oder statt leer getrunken, wie kann man sich das, also was macht man dann auch mit der Mannschaft? Man ist ja dann wie schon irgendwo auch so ein Moment, den glaube ich auch alle anderen im Team auch so ein bisschen mitfeiern, oder?
Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also direkt nach dem Spiel auch. Die Kabine war relativ voll. Meine Familie, meine Freunde waren unten. Es war eigentlich eine ganz gute Kabinenparty. Wer das ja kennt vom Dorf, also bei uns war das früher auch schon der Fall. Aber das war schon mit die beste, die ich miterlebt habe in den Jahren. Und danach hat man sich natürlich auch noch zusammengefunden mit den ganzen Leuten, die dann auch im Stadion waren. Und ja, ich hatte ja Geburtstag an dem Tag, deswegen hat das ja alles gepasst und dann konnte ich das auch noch ein bisschen mitfeiern und deswegen war es für mich ein sehr, sehr schöner Tag.
Wir haben heute, ich glaube, also wir haben uns natürlich die ganzen letzten Tage vorbereitet, aber wir haben heute kurz vor der Aufzeichnung hier nochmal so ein paar Videos bei YouTube nochmal so quer durchgescrollt, Hans und ich, und als wir dieses, ich glaube es waren 10 Minuten vom FC, das Video, was ihr beide jetzt gerade schon angesprochen habt mit dir und Timo Horn in der Kabine, und dann auch draußen auf dem Feld und im Kabinengang. Also ich bin Dortmund-Fan, habe mit dem FC jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich muss zugeben, ich war dann froh, dass Hans irgendwann das Video auf Stopp gedrückt hat, weil sonst hätte ich auch geweint. Das ist so krass, weil du, also man merkt, dass du wolltest dann aufhören und alles war, glaube ich, okay. Und du warst voll mit dir im Reinen. Aber dieses ganze Stadion, also das hat ja selbst mich vor YouTube in einer ruhigen kleinen Wohnung so überwältigt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das im Stadion gewesen sein muss, wenn da 50.000 Menschen... Geil war's. Was macht eigentlich Timo Horn gerade? Habt ihr gerade irgendwie...
Er hält sich immer noch fit. Ich hatte jetzt auch seit... Wann habe ich mit ihm geschrieben? Vor einem Monat habe ich mich mal mit ihm kurz geschlossen. Da war er immer noch sich am Fit halten auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall Bock, noch was zu machen.
Also du hast ihn noch nicht zur Bundesliga eingeladen?
Nee. Ich weiß nicht, ob er das schon machen will. Ich glaube, der hat schon noch Ambitionen.
Okay.
Du bist mit dem FC als, also zum einen Kapitänsbinde natürlich, hast den Verein geprägt. Als Führungsspieler bist zweimal aufgestiegen, einmal abgestiegen. Wenn man jetzt so ganz blöd fragt, und es gibt ja viele blöde Fragen, die auch du in deiner Karriere erfahren hast, aber wenn man jetzt das mal so runterbricht, 11 Profijahre ist eine Menge, aber wenn du für dich selber so Highlights definieren würdest. Also wir können ja auch von negativen Highlights sprechen. Gerade, weil wir gerade, ja, schon bei Gefühlen sind, was irgendwie so prägend für ein Fußballerleben. Hast du da irgendwie eine Antwort parat oder bist du immer noch in diesem Aufarbeitungsprozess, dass du dir sagst, gibt noch so ein paar Dinge, über die ich noch gar nicht so viel nachgedacht habe in meiner Karriere?
Ja, aufgearbeitet ist eigentlich alles. Highlights gab es natürlich, also die Europapokalteilnahmen beim FC, das hat man ja auch gemerkt in der Stadt, wie sehr die Stadt und der Verein nach sowas lächzt und dass wir das zweimal in meiner Karriere geschafft haben, das ist natürlich extrem toll. Für mich ein absolutes Highlight ist auch die Saison, die wir in der Relegation gerade so überstanden haben. Also wenn man sich die ganze Saison betrachtet, wie wir da rumgekrebst sind. Wir haben gefühlt ein Jahr ohne Stürmer gespielt, dass wir da die Klasse gehalten haben, das war schon ein sportlicher Erfolg.
Wo du gerade die Saison mit der Relegation ansprichst, das war doch die Saison, Entschuldigung, alle Kölner Fans, aber das war doch das, wo du am Ende dann oder kurz vor Schluss der Saison mit Dani da Costa an der Bande saßt, oder? War das die Saison? Ja. Ich habe mich gefragt, was hat er da, also ihr saßt dann nebeneinander und ich auch da saß ich und dachte, was für ein schöner, ehrlicher, echter Moment. Worüber habt ihr da geredet?
Über die beschissene Situation.
Okay.
Also bei Mainz ging es ja ein bisschen den anderen Weg. Die haben ja auch mit uns unten drin gestanden und haben Werner gewechselt ein bisschen früher und hatten dann, ja, oder sind auf der Erfolgswelle geritten und sind da unten aus dem Keller raus. Und ja, wir waren gegenteilig unterwegs. Also wir standen ein bisschen oder wir sind auf der Stelle getreten und haben mal ein Spiel gewonnen, haben dann wieder drei nicht gewonnen. Und wenn du da unten drin stehst, dann hilft dir das nicht viel. Und da wir uns von früher ein bisschen kannten, hat sich das so ergeben, dass das so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Wusste ich nicht, sonst hätte ich mich hinter die Bande gesessen.
Das hat Jens Lehmann auch mal versucht. Da kann ganz was anderes machen.
Du hast gerade schon den Confed Cup erwähnt. Ist jetzt gar nicht so das prominenteste Turnier, würde ich mal behaupten. So in der Fußball-Wettbewerbs-Story. Aber es ist der letzte Titel, den die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. Du warst damals im Kader. Das ist ja schon ein großes Ding. Aber ein Jahr zuvor, Jonas, hast du ganz Fußball-Deutschland am Elfmeterpunkt verzaubert.
Er hat die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht für Jonas Hector. Das heißt, Hector hat jetzt nicht den Druck, den die vorher hatten. Wenn er nicht trifft, geht es zumindest weiter. Aber wenn er trifft, dann ist Deutschland im Halbfinale. Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bordeaux endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter.
Ja, jetzt mal ganz blöde gefragt. Steffen Simon, der das Ganze kommentiert hat für die ARD, sagt, jetzt hat ja Jonas Hector überhaupt gar keinen Druck. Weil selbst wenn er daneben schießt, ne, dann muss ja der Italiener auch erstmal und so weiter und so weiter. Wie Markus Lanz fragen würde, was macht das mit dir? Also steht man da und sagt, ja egal, selbst wenn der daneben geht, ist ja noch nichts verloren.
Es war schon ganz schön, dass er verschossen hat, das muss ich gestehen. Da wüsste ich, dass auch wenn ich verschießen würde, dass es weitergeht.
Du hast ja vorher wahrscheinlich gegen Gigi Buffon wahrscheinlich noch, also gegen den spielt man ja nicht so oft. Der ist ja schon irgendwie, finde ich als Laie, irgendwie eine beeindruckende Person und Persönlichkeit und Spieler. Und dann steht man da und der war ja souverän verwandelt, wie wir gesehen haben. Checkt man da in dem Moment, ach du Scheiße, wir sind jetzt weiter und alle kommen auf mich zugelaufen, wie, was passiert da?
Ja, danach auf jeden Fall, also das hat man dann schon gemerkt, dass alle sehr erleichtert waren und ich war dann auch froh, dass das Netz gewackelt hat und ich loslaufen konnte. Also davor macht man sich keine Gedanken, wer da am Tor steht, vor allem, ich habe ihn ja vorher schon mal überwunden, von daher war das für mich nichts Neues. Ich bin nämlich von der Mittellinie losgelaufen, also nicht gegangen und habe mich gefragt, warum ich loslaufe. so aufgeregt war ich wirklich und...
Hast du dich gemeldet? Also es ist ja doch so, dass dann noch der Co-Trainer wahrscheinlich mit dem Zettel rumgeht und sagt, wer will.
Ja gut, aber wenn danach nur noch zwei gekommen wären, das war dann irgendwann... Dann hinterher nur noch der Busfahrer gemeldet und der Zeug war, da wäre nicht mehr viel gekommen.
Du benennst ja nur die ersten 5 Schützen.
Mhm.
Ab dann haben wir das unter uns ausgemacht an der Mittellinie. Du stehst ja fernab von der Bank.
Bö.
Und haben dann eben die Reihenfolge unter uns geklärt.
Aber gehen dann alle einen Schritt zurück oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist doch, wenn du damit rechnest, dass die ersten treffen und auf einmal bist du dann auch in der Verantwortung.
Ja, das war ja das Schlimme. Es ging ja immer weiter. Also damit rechnet man ja nicht. Gerade jetzt eine Person wie ich, der niemals zum Elfmeter gehen würde im Spiel oder die ersten 5 eigentlich und deswegen war es dann schon bedrohlich irgendwann und dann dachte ich mir irgendwann so, komm, jetzt mache ich's, dann habe ich's hinter mir und wie gesagt, zum Glück hat der Italiener vor mir verschossen und dann war es dann doch ein bisschen entspannt.
War das dann Simone Sasa davor direkt?
Der läuft heute noch an.
Ja, war das der, oder? Ja,
wahrscheinlich.
Aber ich bin jetzt zu faul, gerade irgendwie nachzurecherchieren, muss ich zugeben. Wie viele Elfmeter hast du vorher in deiner Profikarriere geschossen?
Ja, 0.
Es gibt ja die Geschichte von Andreas Brehme, WM-Finale 1990, der auch zum Punkt geht und Rudi Völler sagt zu ihm, wenn du den reinmachst, sind wir Weltmeister. Also
gar kein Druck oder so.
Der hat den Druck eher weniger rausgenommen. Wie war das bei dir? Hast du noch irgendwas mitbekommen, was motivieren das?
Ich kann mich an nichts mehr erinnern, auf jeden Fall. Also ich war dann auch im Tunnel, bis das Ding drin war.
Jetzt hast du ja ein paar Länderspiele auch auf dem Buckel und wir sehen schon die ganze Zeit Toni Kroos, der aktuell genauso wie du der Nationalmannschaft auch fehlt, muss man sagen. Jetzt hat Toni Groß einen Podcast, wir haben eben schon deinen Ex-Trainer gehört und Toni Groß ist, ich glaube, es war sogar derselbe Podcast mit Steffen Baumgart.
Gleiche Folge.
Auf dich angesprochen worden. Und ich sag mal so, das ist so eine Aussage, die kann man sich zumindest mal so ein bisschen einrahmen.
Ich habe ja mit ihm eine ganze Zeit zusammengespielt in der Nationalmannschaft und muss da wirklich sagen, also die Außenverteidigersuche ist ja bis heute ein großes Thema, beidseits. Und muss sagen, auch in der Zeit, wo ich in der Nationalmannschaft war, und das war ja eine Zeit, war er in meinen Augen auch wirklich der beste Linksverteidiger, mit dem ich bei der Nationalmannschaft gespielt habe.
Das geht runter wie Bananenbrot, würde ich sagen. Wir wollen niemanden in die Pfanne hauen, deswegen haben wir nicht recherchiert, mit welchen Linksverteidigern Toni Kroos alles zusammengespielt hat. Bitte?
Marcel Schmelzer, ja.
Klar. Marcel Schmelzer habe ich gerade gehört, ja. Ja. Nationalmannschaftskarriere hast du ja beendet, bevor du deine Karriere beim FC beendet hast. Was war der Beweggrund?
Ich habe ja 2 Jahre eigentlich kaum gespielt, hatte dann ein Spiel noch Ende 92 gemacht, vor der Corona-Krise. Und ja, ich war eben der Meinung, dass ich meine Zeit dann auch anders nutzen kann. Und ja, ist einfach faktisch so. Also es war immer eine schöne Zeit, auch als ich nicht viel gespielt habe. Ich habe mich da auch super zurechtgefunden in der Mannschaft und bin auch gerne hingefahren. Aber wenn du dann nicht spielst, dann hinterfragst du irgendwann, oder ich habe zumindest das gemacht, dass ich hinterfragt habe, ob es für mich noch sinnig ist, da dabei zu sein. Oder ob ich dann, wenn Länderspielpause ist, vielleicht ein Wochenende frei habe und die mit meiner Frau nutzen kann. Und das war für mich auf jeden Fall der Punkt, der überwiegt hat in der Zeit, und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen.
In dem gleichen Podcast übrigens hat Toni Kroos gesagt, weil sein Bruder Felix Kroos, mit dem er ja diesen Podcast hat, Felix hatte dann sowas gesagt wie, es spricht total für Jonas, dass er die ganze Karriere bei einem Verein blieb. Und dann hat Toni gesagt, ja, natürlich spricht das für Jonas. Man muss aber auch dazu sagen, es gab diverse große Vereine, die den Jonas hätten haben wollen. Wir lassen dich natürlich hier nicht heute von deinem bequemen Sessel, ohne mal nachzufragen, was da wirklich dran ist. Man liest auf deinem offiziellen Wikipedia-Artikel, da steht was vom FC Barcelona. Toni sagt in der Folge Borussia Dortmund, wie viel Wahrheit steckt dahinter? Also wie viele große Vereine gab es dann wirklich in diesen Jahren, die mal angeklopft haben?
Ja, das ist doch schön, wenn das so ein kleiner Mythos ist, wo man spekulieren kann.
Ja, okay. Das ist schade. Hättest du es dir vorstellen können, zu einem bestimmten Verein zu wechseln? Hattest du so einen Herzensverein, dass du gesagt hast, wenn der kommt, dann würde ich es machen?
Eigentlich nie. Also ich habe mich immer wohlgefühlt hier in Köln. Egal in welcher... Nein, es war wirklich immer so, dass ich auch da mich hinterfragt habe, ist es das noch, was ich will oder nicht? Und
aber du hättest ja, wenn du zu Dortmund gewechselt wärst, du hättest ja hier wohnen bleiben können.
Ja, stimmt. Wir sind gestern wie lange gefahren?
Wir sind ja heute Nacht hierher gekommen. Wir sind eine Stunde mit dem ICE gefahren, Mensch.
Ja, klar.
Aber wärst du auch nicht Meister geworden. Also von daher ist es.
Aber jetzt lass mal, jetzt muss ich einmal schon hier investigativ nachfragen. Was war jetzt denn dein Lieblingsverein außerhalb Deutschlands? Als Kinder, also zumindest ich und ich glaube ihr zwei auch, was ich so weiß, hat man ja Trikots gesammelt ohne Ende. Also aus dem Urlaub mitgebracht und keine Ahnung. Und dann mal als Manchester-Spieler gespielt und dann als Milan-Spieler, als Realspieler. Das war bestimmt doch auch so bei dir.
Ja, also in meiner Jugendzeit war es auf jeden Fall Arsenal.
Mhm.
Also gerade die Zeit, als die Meisterschaft geholt haben, da war ich absoluter Erfolgsfan. Aber da muss man sagen, da hatten sie schon Fußball gespielt, der sehr, sehr ansehnlich war. Und auch immer wieder Spieler eingebaut, auch junge Spieler, die ja, an denen man sich so ein bisschen orientiert hat, weil es so gepasst hat vom Spielstil her auch.
Also hast du gedacht, wenn der Thierry Henry da links außen spielt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich links hinter ihm spiele, oder? Das wäre gegangen.
So ungefähr.
Im vergangenen Jahr waren wir in Bremen auf Tour und da hatten wir Philipp Bargfrede zu Gast. Und mit dem haben wir eine Werder All-Time, mit den Spielern habe ich gespielt, 11, gebastelt. Das war sehr kompliziert. Und da hat er sich selber auf die 10 gestellt, obwohl er ja immer auf der 6 gespielt hat, weil er gesagt hat, naja, wenn ich eine Wunsch-Elf spielen aufstellen kann, warum soll ich mich dann auf die 6 stellen? Ich will ja auf der 10 spielen eigentlich. Wo würdest du dich, wir bauen nämlich gleich eine All-Time-Jonas Hector 1. FC Köln 11, auf welche Position würdest du dich stellen? Schon links hinten oder eher zentrales Mittelfeld?
Schon auf der 9, oder?
Ja, falsche 9, halber würde ich nehmen.
Ja.
Aber wir können ja vielleicht mal kurz durchgehen. 11 Jahre Köln, Nationalmannschaftskarriere, 43 Länderspiele, glaube ich. Toni Kroos würde dich heute noch aufstellen, wenn wir mal anfangen im Tor.
Also du darfst den alle, mit denen du zusammengespielt hast, Nationalmannschaft und FC.
Und Jugendverein.
Und Jugendverein.
Ja. Da warst du ja auch im Tor, also könntest du dich auch ins Tor stellen, Herr Zingel.
Ja, ich glaube, die Person, die am längsten ja mit mir meine ganze Karriere begleitet hat, war Timo. Dann würde ich natürlich Timo ins Tor stellen.
Richtige Antwort.
Ja, so, die gibt's schon und ich muss nur...
Nein.
Spielst du mit einer Dreierkette, Viererkette, wie...
Oh, das ist eine gute Frage.
Also ich glaube, ich würde auf die Dreierkette gehen. Da geht man dann den Namen durch in der Dreierkette.
Ja, bei mir hat das ja nicht immer nur was... Also es gibt wahrscheinlich auch Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die eine gewisse Qualität hatten und auch eine höhere Qualität als die Spieler, die ich jetzt in die Mannschaft reinbuchte. Deswegen würde ich jetzt eine Dreierkette... Auf jeden Fall jetzt erstmal Benny Höwedes nehmen, mit dem ich auch einige Länderspiele verbracht habe. Mats Hummels, mit dem ich mich auch in dem Rahmen gut verstanden habe, mit dem ich ganz gerne Kaffee getrunken habe auf den Länderspielreisen. Die würde ich auf jeden Fall da reinpacken. Ah, wer ist der Dritte? Einen müsste ich da noch reinpacken. Dann nehme ich jetzt, weil es aus der näheren Vergangenheit ist und ich mag ihn echt, er ist ein bisschen verrückt und da würde ich Luca Kilian einfach da Wenn jetzt einige FC-Fans dabei sind oder vielleicht auch gestern in Reusrad waren oder das gesehen haben, die Frisur ist bodenlos, die er jetzt hat, aber...
Das musst du erklären, das weiß ich, aber, da habe ich nichts von mitbekommen, das musst du erklären.
Es gibt bei Instagram gibt's immer diese Fragen vom Training und vom FC. Und es gibt irgendwann die Frage, wer ist der nervigste Mitspieler? Und alle sagen Kilian. Jetzt musst du wirklich mal erklären, warum. Weil
ja, das ist schwer zu erklären. Also das muss man miterlebt haben, wirklich. Und dann erklärt sich das wirklich von alleine. Also das kann ich gar nicht
jetzt. Ein bisschen wie Thomas Müller, muss ich mir das vorstellen? Oder?
Nee. Also anders. Der ist anders.
Okay.
Aber ich kann es gar nicht, ich kann es wirklich nicht erklären.
Okay. Und was hat das mit der Frisur auf sich, was du gerade weißt?
Ja, dann guck mal wirklich rein. Ich weiß nicht, ob das auf dem FC-Instagram-Kanal ist. Also
mach dir mal weiter, ich guck mal ganz kurz. Luca.
Okay, wir fassen zusammen mit Tor. Haben wir Timo Horn, wir haben Benny Höwedes, Mats Hummels und wir haben Kilian. Wir spielen also in der Dreierkette.
Genau, dann würde ich rechts und links Schienenspieler auf jeden Fall hinpacken. Da würde ich auf die rechte Seite Jo Kimmich einfach machen, weil im Zentrum kommen dann andere zwei rein.
Aber das ist natürlich jetzt die gretchene Frage des deutschen Fußballs. Soll Kimmich rechts hinten spielen oder auf der 6?
Ja.
Ja?
Dafür haben wir ja einen neuen Bundestrainer. Der kann sich damit beschäftigen.
Der ist so alt wie wir, was auch verrückt ist übrigens, ja. Nur so ganz nebenbei.
Ja.
Ja, also ist noch nicht vorbei, man kann auch noch...
Absolut.
Ja.
Ist die Frage, auf welcher Position er noch Ecken schießt, aber was fand ich dann?
Kimmich?
Ja.
Boah. Okay, also Kimmich rechts.
Ja gut, okay, wollen wir noch einen Links ein?
Links würde ich, glaube ich, mich einfach hinstellen.
Gute Wahl.
Es bietet sich ja an. Auf 6 oder im zentralen Mittelfeld würde ich jetzt erstmal Matze Lehmann hinpacken.
Ja, jetzt sag.
Da muss man sagen, also von dem habe ich schon ein bisschen was gelernt, gerade was es bedeutet, auch eine Mannschaft zu führen. Da konnte ich mir ein bisschen was abgucken, weil ich ja dann sein Nachfolger war und das hat mir auf jeden Fall geholfen, immer seine offene und ehrliche Art und deswegen hat er auch einen Platz auf jeden Fall in der Mannschaft.
Guter Schuss aus der zweiten Reihe auch.
Ja.
Da waren noch 4 Spieler für die Offensive.
Ja.
Oder noch ein Sechser. Willst du noch ein Sechser?
Ja, ich glaube, ich würde noch einen Sechser packen und dann würde ich mit 2 außen vielleicht.
Wie hast du es wohl genannt? So eine Holding Six? Nee, Holding Nix hast du gesagt.
Holding Nix, ja.
Ja. Also einen Defensiven noch?
Ja, da würde ich Leon Goretzka reinpacken. Mit dem habe ich mich auch, oder verstehe ich mich auch immer noch echt gut. Er hat auch gewisse Qualität.
Jetzt, wo du es sagst. Das heißt, du hast Kimmich nach außen verschoben, damit Goretzka in der Mitte spielen kann. Ja.
Ja, wenn wir das zu Goretzka nach rechts packen?
Nee, nein. Aber ich meine, es gibt manche Trainer, die packen Goretzka nach ganz draußen bei Bayern.
Wobei, der hat jetzt alles gespielt.
Jetzt hat er wieder gespielt, ja, aber es führt jetzt zu nichts, ne?
Nee, es führt woanders hin, aber ja. Bist du unzufrieden damit?
Nein, frag nur nach. Aber ich bin gespannt auf die Aufstellung.
Bist du zufrieden damit?
Nein. Wir bleiben bei deiner Aufstellung. Wir müssen in die Offensive gucken.
Ja, dann würde ich so halb links auch so ein bisschen vor mich packen, Florian Kainz.
Oh.
Ja, war Werder auch richtig gut funktioniert.
Man muss ja dazu sagen, Hans ist ja Werder-Sympathisant, ja. Obwohl er hier sehr, sehr lange gewohnt hat. Florian Kainz bei euch, was war?
Ja, also ich sag mal so, hier funktioniert er besser, ne?
Ja, genau. Ja. Okay, links Kainz, dann machen wir noch einen rechts und einen ganz vorne.
Gar nicht so einfach. Hey, auch bei der Nationalmannschaft hatten wir auch nie einen richtigen Neuner gefühlt. Spaßeshalber würde ich da, weil wir eine kurze und intensive Zeit hatten, bei der Nationalmannschaft Sandro Wagner reinpacken.
Jawohl! Aber ganz kurz, weil er ja jetzt auch der Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Hast du eine Anekdote, weil du jetzt gerade sagst, intensive Zeit, Sandro Wagner? Wir kennen ihn, also die meisten hier im Raum kennen ihn nur als The Zone ZDF-Experten. Sandro Wagner ist, glaube ich, ein sehr spezieller Typ. Kannst du irgendeine Anekdote erzählen?
Also ich muss sagen, das Lustigste, was ich erlebt habe, beim Confed Cup saßen wir zusammen auf der Bank. Also bei mir war es, ich weiß nicht, ob es schon war, aber ich saß auf jeden Fall draußen, Sandro auch. Timo Werner hatte für ihn gespielt, der hat ja angefangen in dem Turnier und wurde dann rausgenommen im dritten Gruppenspiel. Und Timo hatte ein, zwei Chancen, hat die nicht so gemacht und Sandro war da nicht so erfreut drüber und hatte lautstark seine Einwechslung gefordert, weil es doch dann ein Stürmerspiel wäre. Und da muss ich sagen, das war schon, da musste ich schon sehr, sehr schmunzeln auf der.
Ja,
ich glaube, es ging auch darüber hinaus, aber da, da habe ich gemerkt, das ist genau mein Humor.
Also noch.
Günther Netz hat sich damals selber eingewechselt, ne? Das
wissen wir eigentlich, ob. Ist Timo Werner gerade nominiert?
Nee.
Ah, okay.
Dann hat Sandro Wagner da auf jeden Fall.
So, okay, jetzt brauchen wir noch den Trainer.
Nee, rechts. Nee, rechts noch. Sandro Wagner. Ich sag schon Sandro. Sandro Wagner steht auf der 9, natürlich. Von rechts. Da warten wir jetzt natürlich drauf.
Ja, ich muss sagen, ich werde dann Spieler nominierend. Mit dem ich auch länger und auch beim Confed Cup auf der linken Seite gespielt habe. Aber ich werde Julian Draxler da reinpacken, weil ich einfach finde, dass er fußballerisch unglaublich gut ist. Egal, was er da jetzt mit seinen Wechseln gemacht hat und was er da für Ansichten hat. Aber rein fußballerisch muss ich sagen, war es echt ein Genuss, mit so jemandem zusammenzuspielen auf der Seite. Und dem konnte man den Ball einfach hinspielen. Der hat da was gemacht und ja, deswegen habe ich dann auch bei der Nationalmannschaft hier und da gut ausgesehen, weil man so Spielern den Ball einfach geben konnte und die haben was damit gemacht.
Ja, gar nicht mal so eine schlechte Mannschaft.
Absolut, ja.
Wer ist dann der All-Time-Trainer?
Also rein von der Zusammenarbeit muss ich einfach zwei dazu nehmen, also ein Trainergespann. Das gibt es ja, glaube ich, in den unteren Ligen eh öfter, dass man sich die Zeit so ein bisschen einteilt. Und da würde ich einfach Peter Stöger und Steffen Baumgart dazu nehmen, weil es gerade von der Zeit, die wir hatten zusammen, war es das Angenehmste, was ich erlebt habe in den Jahren. Und ja, deswegen passt das du ganz gut, glaube ich, zu der Truppe.
Jonas, ganz, ganz lieben Dank, dass du am Ende auch nochmal mit uns deine Legenden geteilt hast. Damit kommen wir zum Ende. Unser Podcast ist dafür bekannt, dass wir als Fazit immer noch nach dem Lerneffekt fragen. Also was ist hängen geblieben bei dir, entweder nach 11 Profijahren oder jetzt auch in deinem Fußballer-Ruhestand? Was ist so deine Erkenntnis heute Abend?
Ja, mit 5-6 Kölsch quatsch sich's besser. Also weil deswegen kann ich mir das auf die Fahne schreiben, da ist die Zunge ein bisschen locker.
Also wir haben jetzt knapp 190 Folgen, das ist der schönste Lerneffekt, den ich in den 190 Folgen der OP-Folge gehört habe. Jonas, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch.
Mom.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.